Can you hear me now?
Yes, yes, we can hear you.
Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
Willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode voller royalem Unfug aus St. Gilles. Ihr hört die neue Ausgabe von Tribüne Est, dem Podcast für Freunde des belgischen Fußballs und natürlich ganz besonders für die Fans des Pokalfinalisten 2025-26 Royal Union Saint-Gilloise. Justus ist wieder vom Fanclub B-Union bei uns. Wir haben einiges zu besprechen. Wir wollen das historische Champions League Finale, klingt zu viel, Finale der Teilnahme von USG, das letzte Spiel gegen Atalanta besprechen, die Herausforderungen und manche Erfolge im Meisterschaftsalltag und natürlich über dieses fantastische Halbfinale reden, was Union erfolgreich bestreiten konnte. Es ist ein spannender Weg mit Höhen und Tiefen seit der letzten Ausgabe und wir wollen jetzt alles einordnen. Aber zum Anfang, Justus, sage ich erstmal herzlich willkommen, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast.
Ja, danke, lieber Danny. Danke, lieber Sven.
Und natürlich geht die erste Frage, bevor wir zum Pokal kommen, rund um die Situation des neuen Stadions. Denn ich musste doch wieder dran denken, als beim Halbfinale dann so ein bisschen zum Ende so ein bisschen eine Eskalation war, dachte ich, Mensch, wie wäre das denn in dem neuen Stadion? Wie geht's denn dem neuen Stadion? Das Thema Igel scheint schon in so zumindest in St. Gilles ein Thema zu sein. Ich habe wunderbare Aufkleber gesehen, die man da macht. Also man macht sich da so ein bisschen lustig. Gibt es dort irgendeine Entwicklung? Weißt du etwas?
Ich muss mich ganz kurz sammeln und jetzt hoffe ich, dass ich nichts Falsches sage, was ich schon berichtet habe. Das Thema Igel kommt daher, dass es eine Umweltstudie nochmal gab, wo auch dafür gesorgt werden soll, dass genug Igelbehausung irgendwie da sind, weil die wegfallen würden mit dem Wegfall dieser Brachstelle und der Witz und die Aufkleber haben sich daraus entwickelt, dass wir als Fanclub, in unserem Fanclub zumindest gesagt haben, ja, zur Not bauen wir die halt irgendwie da aus Holz und machen dann gemeinsam das Igel bauen und jetzt, es gibt einen polnischen Sticker mit dem Union Biber und jetzt gibt's halt auch noch die Sticker mit dem Union Igel.
Genau, aber gibt's irgendwas Konkretes? Also das ist ja so, dass man sagen kann, man kann jetzt diese Bäume fällen, wenn man die Igelunterkünfte, Nistkästen für den Mauersegler und die Mehlschwalben und die Stadionbeleuchtung muss nach unten ausgerichtet sein zum Schutz nachtaktiver Tiere. Gibt es da irgendeinen Zeitplan, der jetzt konkreter ist? Da weißt du, da hört man noch nichts, oder?
Nein, es gibt jetzt gerade einen, wir können dich noch ein bisschen Presse schon machen eigentlich auch. Ich habe Adrias Musio, den Präsidenten des Clubs, auch hören sagen, dass es nichts Neues gibt an der Stelle. Ich meine, dass es juristisch was Neues gibt im Sinne von, dass ein Gericht angekündigt hat, dass diese Entscheidung, dass keine großen Neubauflächen mehr gemacht werden können mit der Bodenversiedlung, dass die Entscheidung gekippt wird. Und dann wäre das zumindest ausgeräumt, aber der politische Wille ist noch nicht da, weil halt eine neue Regierung noch nicht da ist von dem Bundesstaat Brüssel.
Das Thema IGE wird uns noch ein Stück begleiten, aber es gibt jetzt noch keine neuen Informationen und Union spielt weiterhin in dem fantastischen Stadion, was, und das habe ich mich ja nun selbst überzeugen kann, leider die wunderbare Fassade nicht ganz so im Moment zeigt, sondern tatsächlich eingehüllt ist. Aber es, selbst wenn man dann von außen das Schöne nicht erkennen kann, wenn man drinnen steht, wird jeder sehen, das lohnt sich sofort. Und wir wollen natürlich direkt über den Pokal reden. Der Ossi sagt Charleroi, der Franzose wird ein Charleroi sagen.
Genau.
Ja. Wir haben im Hinspiel gab es ein 0-0 und das Rückspiel stand an. Alle waren ein bisschen aufgeregt. Ich wie immer sehr, sehr skeptisch, weil Charleroi schon eine sehr, sehr gute Saison spielt. Der Verein sehnt sich nach einer Finalteilnahme, die Fans, eine riesengroße Resonanz war da. Und natürlich bei einem 0-0, da kann dann eben alles an so einem fantastischen Abend passieren. Es war 20.30 Uhr, gute Atmosphäre, Stadion fantastisch gefüllt, gute Stimmung, guter Gästeblock mit gefühlt 1.200, weiß ich nicht.
1.000, ja. Mehr durften nicht.
Okay, also das war schon insgesamt beeindruckend so vom Volumen. Man hatte das Gefühl, für die Fans ist es das Spiel des Jahres. Kann man das so sagen?
Für die Gästefans war das das Spiel des Jahres oder war dieses Hin- und Rückspiel die Begegnung des Jahres? oder auch der letzten Jahre soweit, weil sie standen noch nie im Pokalfinale des Belgischen Cups und waren dem Jahr nach dem 0-0 ziemlich nah gefühlt, also so nah wie selten oder noch nie, glaube ich. Und das sind halt super fanatische Fans in der Stadt, die halt auch viel Schlechtes erlebt hat. So, also ich glaube, Gelsenkirchen geht zum Vergleich noch gut zu Charleroi. So, da kann man sich dann das vielleicht auch einordnen, wie wichtig sowas da wäre. Der Fußballverein ist, denke ich, ganz cool. Ich finde die Stadt auch eigentlich ganz, ganz besuchenswert, wenn man mal da sein sollte. Auswärts geht das natürlich nicht, wie in Belgien, das haben wir auch schon besprochen. Aber wenn man sonst mal da sein sollte, kann man U-Bahn fahren. Die ist so ein bisschen achterbahnmäßig. Ja, die haben gehofft, dass sie weiterkommen und waren sehr enthusiastisch. Es gibt tolle Bilder von der Abfahrt auch in Charleroi, wo sie auch mit viel Feuerwerk der Mannschaftsbus begleitet und abgeschickt wurde. Und das so, also das war auf jeden Fall der Fall. Es ist halt von der Fanszene anders als uns, so ein bisschen klassisch wallonisch. Also nicht so wie die flämischen Clubs, dass es irgendwie super, super recht sei, sondern die französischsprachigen größeren Clubs in Belgien sind dann da normaler aus einer deutschen Sicht, würde ich sagen. Oder westdeutschen Sicht. Aber es ist halt eine Arbeiterstadt, die, wie gesagt, viel Negatives gekriegt hat. Und die Ultras sind dann sehr klassisch belgisch mit viel Beleidigungen, ziemlich fanatisch in einem fast militaristisch wirkenden, also vielleicht zur Union, wo es halt eher chaotisch und ungeplant ist in Teilen, in einem relativ straffen Aufstehen, so als Szene, auftreten auch als Szene, was natürlich optisch sehr viel hermacht. Ich fand vor allen Dingen die, wenn man sich die Fotos anguckt, live war das nochmal schöner, die ganzen Fahnen, das ganze Material war nur in schwarz, grau und weiß, also nicht nur schwarz und weiß, sondern auch viel grau dazwischen. Und Farben hattest du dann relativ oft halt durch Feuerwerk drin. Und das hat super was hergemacht. Das war optisch wirklich toll. Kann man nur empfehlen, sich mal anzugucken auch, denke ich. Gleichzeitig sind sie halt ein bisschen aggressiv. Das hat man dann auch später, also ich greife jetzt ein bisschen vorgemerkt. Ist aber schon sowieso auch vorher immer so, dass aus Charleroi da ziemlich viele Leute uns beleidigen. Und das ist halt auch dieser Vorwurf, dass wir halt so ein Hipster-Club seien, den man nicht so ernst nehmen könne. Der springt da immer mit. Und das liegt halt daran, dass Union sich dieser klassischen Fankultur in Belgien so ein bisschen entzieht. Also es gibt eine relativ kleine aktive Szene. Ich hatte Besuch von einem Groundhopper, mit dem ich da auch viel nochmal drüber geredet habe. Und der war halt überrascht, dass wir quasi, also unsere aktive Szene sind ja nur so 60 Leute. Also die halt wirklich Choreos vorbereiten und so und Feuerwerk halten. Und das ist dann für einen Club in der Größe ja eigentlich auch fast ungewöhnlich klein. Vor allem in Belgien, wo das halt oft 50-50 ist in anderen Fernsehen. Irgendwie Antwerpen oder Charleroi wahrscheinlich auch. Oder Lüttich. Ja, also das vielleicht, es war eine aufgeheizte Atmosphäre, aber zum Teil gibt's auch viele, also ich kenne viele Leute, die halt auch Leute kennen in der Fernsehen in Charleroi. Man muss da jetzt nicht alles ernst nehmen und das alles nur auf diese Ultra-Reibereien beziehen. Ich glaube, darüber hinaus ist es eigentlich ein ganz normales und fast gesundes Verhältnis. Und ja, und eine Sache, die Charleroi gut macht, ist, dass sie einen weiblichen Capo haben. Finde ich auch erwähnenswert. Das ist einzigartig, glaube ich, in Europa sogar.
Das ist was Besonderes. Ich glaube, das hast du schon mal gesagt, das hast du sogar wieder vergessen. Das ist tatsächlich etwas Besonderes, aber unabhängig davon, ob wir nun Hipster-Club oder was auch immer sind, steht uns immer gut zu, auch die Leistung der sportlichen Gegner zu respektieren. Und wenn man einfach, du hast das ja auch gesagt, das war schon recht beeindruckend, das ist ein anderer Stil. Du hast es in einem Gespräch so ein bisschen als militaristisch bezeichnet. Das trifft so ein bisschen so einen Unterschied einfach zur Tribüne S. Das muss man einfach sagen. Aber man merkt, diejenigen identifizieren sich sehr mit ihrem Verein. Und klar war, das ist ihre Chance. Und deswegen ist da auch viel Druck auf dem Kessel. Das war vor dem Spiel völlig klar. Und ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Also so in meiner Welt war so ein Elfmeter. Es geht 1-1 bis zur 90 Minuten und dann ein Elfmeter. Und dann eskaliert natürlich sowas relativ schnell. Wir kommen gleich drauf, so schlimm ist nicht geworden. Lass uns erstmal zum Spiel kommen, denn gefühlt war das auf jeden Fall historisch. Es war von der Art besonders. Es war, ja, wie wir aufgetreten sind, besonders. Und es ging eben besonders los. Union hat das jetzt nochmal gestoppt, so bei 11 Sekunden und 30 endete die Zeit und es stand 1-0 für uns. Hast du den Blick aufs Spielfeld zu der Zeit gehabt? Ich glücklicherweise ja. Und das war also so ein Start in ein Spiel. Du warst so unter Druck, weil du gesagt hast, Pokal und ich mit meiner Skepsis, das geht heute eh schief. Und dann knallt Promis David das 1-0 rein. Das war doch sensationell nach 12 Sekunden.
Ich habe zwischen Anpfiff und Tor, also in diesen 11 Sekunden, mit meinen Nachbarn gesagt, dass ja, also wahrscheinlich geht's irgendwie 3-0 aus und Provis macht das erste Tor. Und hatte 3 Sekunden später recht mit dem ersten Tor, nicht mit dem 3-0. Das war, also es hat, glaube ich, erstmal fast Druck ausgenommen.
Ja, enorm. Genau.
Aber das hielt dann ja auch nicht lange, da kommen wir gleich noch zu. Nee, ich war super zufrieden, geiles Tor, kann man sich in den Wiederholungen auch nochmal angucken. Der Winkel relativ spitz. Schade, waren wir einfach noch nicht wach. So muss man das, glaube ich, abhaken an der Stelle. Und wir waren da cleverer und haben irgendwie gemerkt, also Lücken machen wir einfach mal.
Aber ich nehme an, die Historiker des Vereins sind schon auf der Suche. Ich habe leider nichts gefunden. Es ist nun, wir nehmen am Tag nach dem Spiel auf. Ich habe nichts gefunden, dass sich irgendeiner gemeldet hätte. Und so viele, nehme ich mal an, gibt es da auch nicht, die den Überblick über alle Spiele haben. Aber 12 Sekunden klingt schon zumindest historisch, ne? Also es wird uns jetzt keiner widerlegen können, aber eben auch keiner unterstützen können.
Es gab in der zweiten Erstligasaison mal, glaube ich, das war in der Hinrunde, gab es ein Tor nach irgendwie 15 oder 16 Sekunden. Aber Pokal, ich glaube, das war im belgischen Pokal historisch. Es kann natürlich sein, dass als wir Drittligist waren, dass es da was gab und dass die Archive da nicht so schnell parat sind. Wir können das irgendwie nachliefern, wenn uns was entgegnet, aber es war historisch in dieser Art und Weise.
Was es dann eben nochmal besonders gemacht hat, wo ich tatsächlich dann eher meine Prognose bestätigt gesehen habe und um mich herum tatsächlich ich auch das Gefühl hatte, dass dann die Gesänge so ein bisschen schwieriger wurden, weil direkt das 1:1 erfolgte. Wie hast du den Ausgleich wahrgenommen?
Ja, ich stehe ja rechts vor den Ultras, das heißt, wenn auf dem von der Fantribüne gesehenen linken Tor, was passiert, sehe ich das nicht so. Deswegen habe ich nur mitgekriegt, dass ein Tor gefallen ist, aber mehr nicht. Die Stimmung war danach ein bisschen gedrückt, aber das ist, glaube ich, in dem Moment okay. Und ich hatte da auch nochmal ein bisschen realisiert, weil jemand auf X, ein Charleroi-Fan, gesagt hat, dass er uns auch enttäuschend fand nach dem 1:1 erstmal akustisch. Ich glaube, die Stimmung ist halt, also wenn wir zu 4000 da sind, ist es halt was anderes, wenn wir in München oder Berlin mit 4000 Mann sind, ist es geballter. Und wenn jetzt 8000 Leute da sind, dann sind da halt nicht Leute dabei, die 90 Minuten durchziehen. Und das ist passiert, glaube ich, also auf Fußball auf der Ebene halt auch nicht so viel. Da bei uns vielleicht nochmal ein bisschen weniger oder anders als anderswo. Und vor allen Dingen, dass man das dann im Gästeblock nicht hört, geschenkt. Ohne Dach vor allen Dingen auch. Ja, das also hat ein bisschen das gedrückt, aber man war ja wieder auf Null. Das war ja nicht so das.
Man war sich nicht ganz sicher, so auch nach den Leistungen. Also da merkte man schon, da ist überall ein bisschen Druck und da war keine, ja, so ein großes Selbstbewusstsein. Warum auch? Weil die Spiele natürlich auch in der Liga grundsätzlich immer relativ knapp sind. Also unser Torverhältnis ist da nicht sensationell so und da sowas kann halt auch mal kippen und das wusste jeder. Und ein Pokal ist immer noch mal was Besonderes. So, die erste Halbzeit, es bleibt beim 1:1. Man hat trotzdem das Gefühl, dass Union das präsentere Team ist. Ich glaube, Charleroi war beim Tor natürlich vor unserem Tor, aber ansonsten ist mir da wenig jetzt in Erinnerung. Ich möchte nichts sagen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, aber das war jetzt nicht so, dass irgendwie da ein Sturmlauf unser Tor war. Man hat das Gefühl gehabt, dass nach dem 1:1 beide gedacht haben, okay, jetzt müssen wir uns erstmal irgendwie ein bisschen sammeln, um das und so sind wir in die Halbzeit gegangen. Und aus der Halbzeit raus kippte im Prinzip das Spiel in unsere Richtung ziemlich eindeutig. Es waren zwei Sachen. Es war in der 50. Minute Fusini, der die 2:1-Führung geschossen hat, Vorlage von Promise David. Und damit führten wir und damit war die Stimmung und zwar so etwas gelöster. Spannend war auch, dass Fusini das erste Mal, glaube ich, in dieser Saison von Anfang an der Start, oder seit langer Zeit zumindest in der Startelf stand. Macht das 2:1, tut ihm sicherlich gut. Und dann kommt es halt in der 72. Minute zu einer gelb-roten Karte. Den Namen des Spielers, um nicht so für Lustigkeiten zu sorgen, sage ich lieber nicht den Namen. Aber er hatte auf jeden Fall, glaube ich, die erste gelbe Karte bekommen, weil er in Freistoß blockiert hat, die Ausführung. Und hat sich die zweite gelbe Karte abgeholt für einen Foul. Das sorgte bei den Gegnern im Nachgang für viele Diskussionen. Also da wurde auf den Schiedsrichter geschimpft und wurde gesagt, ja, das wäre nicht okay gewesen. Aus meiner Sicht war das Thema die erste gelbe Karte und die war halt völlig unnötig. Die holt er sich ab und damit ist einfach das Risiko relativ groß, dass du dann so eine zweite kriegst. Also das war schon eine Schlüsselszene, diese rote Karte. Aber da allein die Schuld bei einem Schiedsrichter zu suchen, die Argumentation finde ich, also zumindest würde ich mich nicht anschließen können.
Ja, ich meine, es war ja auch schon die 70., 72. Minute. Der Spieler heißt Titraoui, wenn ich das nachweisen darf. Wir hören das ja immer wieder von verschiedenen Teams und verschiedenen Spielern und verschiedenen Umfelden und dann Trainern auch, dass die der Meinung sind, dass die Karten nicht fair gegeben werden und eher zugunsten von Union sind. Ich denke, dass man einzelne Karten sicher hinterfragen kann. Ich finde es aber falsch, sich da so drauf zu fokussieren. Aber wenn sie der Meinung sind, das so machen zu müssen, um sich selber oder die Spieler aus der Linie zu nehmen oder halt unseren anderweitigen Erfolge irgendwie kleiner zu reden, dann ist das halt so. Und andersrum gesehen, wir kennen ja auch alle, wie frustrierend das ist, mit dem Bayern-Dusel umzugehen. Und wahrscheinlich erklärt man halt einfach einen Teil von dem Erfolg so ein bisschen weg. Und ich denke, dass man nochmal dann sagen kann, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, und das trifft dann vielleicht auf den Bayern-Dusel auch zu, die Spieler, die oft irgendwie hart spielen, aber dann halt keine Karten kriegen oder Fouls auch nicht gepfiffen kriegen gegen sie, das ist halt auch eine Kunst, das so, also hart zu spielen, aber halt nicht diese Regeln so zu übertreten, dass du halt eine Karte kriegst. Und ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Verschwörung oder so ist, die das erklärt, sondern es ist halt einfach dann auch ein Skill-Level, das worauf trainiert wird und wo vielleicht die Spieler, also Union kauft ja auch nach Daten ein, das ist vielleicht auch ein Datenpunkt, der mit einer Rolle spielt beim Einkauf. Und ich denke, dass man das so viel besser erklären kann, als zu sagen, jeden Spieltag gibt es für Union irgendwie eine gelbe Karte zu wenig und für den Gegnern zwei gelbe Karten zu viel. So, gut, aber ich meine, letztendlich ist man da ja natürlich auch, selbst wenn es jetzt unfair wäre gegenüber den anderen, vereinzelt würde ich das zugeben, weil systematisch würde ich das wahrscheinlich wenig, also nicht so wahrnehmen, wenn man jetzt mal das Teufelsadvokaten spielen möchte. Deswegen finde ich dann halt auch, das entsteht daraus halt nicht so richtig eine Diskussion aus meiner Sicht. Also über eine einzelne Karte kann man diskutieren immer, jederzeit. Ich finde an der Stelle eigentlich eher unpassend, weil diese erste gelbe Karte, wie du gesagt hast, halt einfach völlig unnötig ist und ungeschickt an Dummheit grenzt. Also nicht, dass ich sagen möchte, der Spieler ist dumm, aber die Aktion war dumm. Und ja, dann, also ich finde es dann spannender, darüber zu reden, was halt sonst spielerisch funktioniert hat und was nicht. So, und man hat in der zweiten Halbzeit dann letztendlich gesehen, also ich finde, dass wir über 120 Minuten ungefähr gleich gut waren, wie schade war. Das ist halt auch wirklich eine Leistung. Die hatten jetzt einen Lauf bis zu diesem Halbfinale oder bis zu dem Spiel am Sonntag in der Liga, das sie auch verloren hatten. Haben jetzt natürlich 8 Gegentreffer gekriegt in 2 Spielen. Das ist dann habe ich wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach einer Müdigkeit geschuldet und da, dass der Kader das sowas jetzt das erste Mal macht auf diesem Niveau. Und also das quasi mit dieser Mehrfachbelastung, dass sie da nicht so gut klarkommen. Ich denke eher psychisch als physisch, als wir das halt tun an der Stelle. Unsere Belastung war ja nochmal höher mit der Champions League. Und dann gewinnt halt das bessere Team. Und bei der Losung haben auch viele Charleroi-Fans gesagt, so über 90 Minuten haben wir eine Chance, aber über 180 müsste die Klasse sich durchsetzen und das wäre ein Riesenerfolg. Und es wäre halt auch ein wirklich beachtenswerter Erfolg gewesen aus Charleroi Sicht, wenn sie die letzte Halbzeit nicht so abgefallen wären. Aber sie sind halt dann die letzten 45 Minuten dieser 180 Minuten dauernden Gegnerschaft halt einfach ein bisschen abgefallen im Vergleich. Und gut, zum Schluss haben sie halt irgendwie aufgemacht und wir hatten vielleicht auch dann Glück, das 4-1 war vielleicht ein bisschen schmeichelhaft, dann zumindest auf die 180 Minuten gerechnet. So, aber ja, das wäre so meine Idee zu den Karten und zu dem, wie sie das diskutieren. Und ich glaube, das ist halt wieder dieses, wir versuchen uns und wir versuchen unsere Spieler so ein bisschen aus einer Schusslinie zu holen. Und das ist dann vielleicht auch nochmal erwähnenswert, was wir ja gesagt haben, die Erwartungshalten werden in Charleroi anders diskutiert, anders kommuniziert als bei uns.
Genau. Also du hast alles perfekt beschrieben, Justus. Und so muss man das auch nochmal sagen, das ist ein völlig verdienter Sieg. Es gibt genug Situationen, wo ich auch gedacht habe, Mensch, Schiedsrichter, was nimmst denn du jetzt die Dynamik aus dem Spiel, wo ich mich auch über Entscheidungen geärgert habe. Der ist aber nicht entscheidend für uns an dem Tag gewesen. Diese gelb-rote Karte ist eine Stellvertreterdiskussion. Ja, es wird über Fusini und die fehlenden gelben Karten diskutiert. Das habe ich auch mitbekommen. Das mag alles sein, aber Fakt ist, Die zweite 45 Minuten geht klar auf unser Konto. Da waren wir klar besser. Mir sind keine großen Chancen, also wo ich irgendwann mal Angst gehabt hätte, bekannt. Das mag sein, dass es ein 3-1 leistungsgerechter wäre, aber es ist ein völlig verdienter Finaleinzug und damit ist auch okay. War die rote Karte oder das 2-1? Was war so die spielentscheidende Szene aus deiner Sicht?
War trotz roter Karte und trotzdem 2-1 noch nicht davon überzeugt, dass wir es nicht einbrechen und über die Runden bringen. Also nicht im Sinne von, das passiert jetzt auf jeden Fall, aber so, ich will mich noch nicht zu sehr freuen und es ist noch nicht eingefahren. Das hatte ich erst mit dem 3-1.
Man hat dann auch Angst, man weiß nicht, was passiert, ne? Gegen eine Mannschaft mit 10, da hast du schon viele Geschichten erlebt im Fußball.
Ja, 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 genau. Also das hätte jetzt auch nicht überrascht, wenn das die Motivation gewesen wäre, die dann dazu führt, dass sie das Chaleur da sich nochmal sammelt und dann in glücklichen Standardsituationen oder so halt das den Ball noch ins Tor kriegt.
Klar, und so ein 2-2, da wäre vielleicht alles ein bisschen anders gewesen, ne? Also,
genau. Ja. Kennen wir ja bei Atletico genau dasselbe. So, wenn wir das 2-2 gemacht hätten, ja, aber so fängst du halt die Gegentore und leistungsgerecht war das schon. Also, wir bei dir sind ja einer Meinung. Hab jetzt auch keinen aus Charleroi-Sicht hören sagen, der gesagt hat, boah, wir waren eigentlich viel besser oder wir waren eigentlich gleichwertig. Das nicht. Aber mit ein bisschen Pech kannst du sowas halt trotzdem verlieren. Klar.
Auf jeden Fall. Also das, was ich von den Vernünftigen gelesen habe, also das genauso auch vom sportlichen Gegner, wie gesagt, es geht nur, was ich so, ein Spieler ist es, der eben das Thema rote Karte so aufgemacht hat. Ganz kurz zum Thema Bedeutung des Finaleinzugs, ist jetzt das zweite Finale innerhalb von 3 Jahren. Natürlich, der erste Finaleinzug war was Historisches, erster Titel nach 90 Jahren. Das ist unerreicht, aber trotzdem habe ich das Gefühl oder hatte man das Gefühl auch an dem im Halbfinale und die Stimmung so, dass das schon wichtig ist und dass die Freude da sehr, sehr groß ist und dass man sich auf dieses Pokalfinale freut. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, okay, wir haben jetzt einmal Pokal, wir haben jetzt Meisterschaft, ja, jetzt nehmen wir das irgendwie mit, sondern ich habe schon das Gefühl, dass das für eine große Vorfreude im Umfeld sorgt.
Definitiv. Also ich denke, das sind zwei Aspekte. Zum einen erstmal das Spiel selber, unabhängig davon, wie das Finale ausgeht. Das ist einfach ein Festtag. So, also das Spiel ist viel früher, das ist an Himmelfahrt, also quasi so eine Art Vatertagsausflug, wenn man so will, für die ganze Familie, das Stadion. Das Stadion ist ein bisschen weiter weg und das Stadion ist viel größer und letztes Mal haben wir es halt geschafft, unsere Hälfte zu füllen. Ich hoffe, dass es wieder gelingt. Wäre ärgerlich, wenn da große Lücken wären. Und abhängig von dem Gegner her, könnten wir jetzt nochmal gucken, wenn es Anderlecht wäre, hätte das natürlich einen anderen Reiz, als wenn es jetzt das zweite Mal in Antwerpen wäre, auch wenn das natürlich auch cool ist, weil Antwerpen gute Stimmung mitbringt und so, also das ist ja schon auch eine Dramatik hätte, dadurch, dass wir halt gegen die vor 2 Jahren gewonnen haben. Aber mit Anderlecht, wir hatten eine ganz andere Dynamik in der Story. So, also erstmal das Spiel selber, da kann man sich drauf freuen und dann natürlich die Möglichkeit, dann jetzt 90 Minuten davon weg zu sein, den nächsten Titel zu holen. Und das wäre dann, ja, unabhängig davon, wie die Playoffs aufgehen, wären wir dann bei 3 Titel Supercup rausgerechnet in 3 Jahren. Und das ist halt, zeigt halt einfach, dass wir nicht so eine Eintagsfliege sind oder ein One-Hit-Wonder, sondern halt wirklich als Verein dastehen, der die großen anderen belgischen Vereine wirklich regelmäßig herausfordern kann und das dann auch erfolgreich. Und das ist natürlich für so eine Standortbestimmung, was richtig geil ist und vielleicht für so eine Image auch. Gut, da kann man dann wieder sagen, Erfolgsfans, okay, geschenkt. Aber ja, also ich glaube, das zu gewinnen würde sehr viel heißen, einfach weil diese Ära dann einfach weitergeht. Und halt so, vielleicht kann man das mit der NFL vergleichen, halt von, man gewinnt mal was, zu einer Dynastie übergeht und davon ab, und wir haben sich ja irgendwie, also ich habe mich zumindest Anfang der Saison gefragt, so, wie toppen wir jetzt diese Meisterschaft und was hätte ich gerne in dieser Saison und ich hätte gerne gehabt, dass wir in der Champions League gut mithalten und das hat bis auf in 2 Spielen eigentlich auch geklappt und in der Tabelle hat sich das auch wieder gespiegelt, auch wenn es schade ist, dass wir nicht weitergekommen sind. Aber um einen draufzusetzen in den anderen beiden Wettbewerben, in denen Union spielt, wäre halt das Double. So, also wir haben Pokal gewonnen, wir haben Liga gewonnen, Ligatitel verteidigen und ein Double holen, das wäre schon, hat auch Club Brügge die letzten Jahre nicht geschafft. So, also von daher, also genau, Antwerpen war der letzte Verein, der ein Double geholt hat. Das ist auch schon ein bisschen her.
Die Hörerinnen und Hörer werden ja, wenn die Episode raus ist, werden sie wissen, wer der Finalgegner ist. Du kannst jetzt noch wählen. Wer sollte es denn sein?
Ich hätte schon mehr Lust auf einen Derby gegen Anderlecht im Finale, einfach weil die Story und das Ganze, die Stadt würde nochmal ganz anders passen. Mit dem Caveat, dass die Gefahr, dass es irgendwie dumm knallt, gegen Anderlecht höher ist als gegen Antwerpen. Was ich dann, wenn das schief gehen sollte, dann nicht so gut fände. Aber das sind so meine Gedanken dazu. Ja.
Das, also 100% identisch. Antwerpen ist auf jeden Fall natürlich, oder sind beides große Traditionsvereine. Antwerp ist halt dasselbe Spiel halt nochmal, was man schon mal hatte, aber Finale ist immer ein besonderes Spiel. Und Anderlecht sehe ich auch so, dass das erste Mal halt ein anderes Drumherum werden würde, wo man vielleicht dann im Nachgang sagt, hätte man auch drauf verzichten können. Also das ist so ein bisschen auch die Schwierigkeit, die ich sehe. Im Moment, also das Hinspiel hat ja Antwerpen gewonnen und schauen wir mal, wie das Rückspiel ausgeht. Die Hörerinnen und Hörer werden es bereits wissen. Am 14. Mai 2026 ist das Finale und ich bin mir ziemlich sicher, dass die richtige Kurve gut gefüllt sein wird. Du hast Lupe schon angesprochen, damit sind wir eigentlich mit dem Pokal so außer die Tatsache, dass dann nach dem Ende des Spiels natürlich die Gästefans sehr enttäuscht waren, aber aus dieser Enttäuschung heraus gab es dann, dass man eben aus der Kurve vorgegangen ist an den niedrig liegende Bande und von dort sowohl Pyrotechnik aufs Feld zwischen die Spieler als auch auf die Tribüne ist und zwischen Fans geworfen hat. Das fand ich dann schwierig. Man hat sich aber gleich am heutigen Tag sowohl die Fanszene, übrigens die Ultras, als auch der Verein positioniert und hat auch eben gesagt, das macht viel kaputt, was wir aufgebaut haben. Das passt überhaupt nicht zu uns. Das fand ich sehr, sehr gut. Es war ein klares Statement. Und ja, also Pyro in Menschen ist halt immer irgendwie schwierig und weiß nicht, warum das sein muss, aber lässt sich irgendwie zu erklären mit der Enttäuschung danach und dass dann dem einen oder anderen das durchgeht. Aber umso besser ist ja oder umso beeindruckender finde ich es dann, dass sowohl die Ultras eben klar reagiert haben, gesagt haben, das passt nicht zu unseren Werten, als auch der Verein. Und damit ist das Ding dann eigentlich auch der Deckel drauf, oder?
Jein. Es gibt noch eine Nachlese, die man betreiben sollte aus unserer Sicht. Und zwar zum einen nimmt es zu, dass von unserer Seite auch dann zurückgepöbelt wird und dann im Zweifelsfall nicht wirklich humorvoll. So, also ich finde, also Fanpöbeln, wenn das mit Humor wäre, vielleicht gar nicht so schlimm. Auch wenn das eine Weiterentwicklung natürlich wäre von dem, wie wir eigentlich uns vorher definiert haben. Ich finde auch die Diskussionen dazu in manchen Fanorten, die ich jetzt gesehen habe, fand ich nicht wirklich gut. Wo Leute für eingegangen werden darauf, dass sie bestimmte Sachen diskutieren. Es gab halt auch einen Vorfall, dass die Polizei aus irgendeinem Grund die Busse, die ja mit den Auswärtsfans zurückfahren müssen, an der Kneipe die Busserie del Ai, wird es glaube ich ausgesprochen, vorbeigefahrt hat und dann mussten eine der Busse da anhalten und dann haben unsere Leute, ich weiß nicht, wer angefangen hat, es wurde die Türen eines Busses aufgemacht von innen, obwohl sie es eigentlich, also mit Gewalt und Sachen aus dem Bus geschmissen, es wurden gleichzeitig Sachen auf den Bus geschmissen und auch Beleidigungen, die halt so nicht waren. Der Großteil der Fans von Union macht da nicht mit, aber es ist halt eine Minderheit, die nicht mehr eingefangen wird, was vor 2 Jahren noch der Fall war oder 3 Jahren. Was nicht so schön ist, aber also das ist jetzt vielleicht für die Deutschen Zuhörenden an der Stelle interessant, aber können wir natürlich auch nicht ändern, weil letztendlich ist was ist die französischsprachige Ultraszene untereinander klären muss. So, wo wir vielleicht Input geben können und sagen können, hier, Diskussion könnt ihr ein bisschen schöner führen, vor allen Dingen, wenn halt andere Leute sich sagen, hier, früher war das nicht so und können wir da nicht wieder hin zurückgehen. Was ich eigentlich super legitim finde und wenn dann darauf mit Beleidigungen geantwortet wird, ist es schlecht, aber ja, ist das eine Thema.
Ja, finde ich gut, dass du ansprichst. Ist mir mehrfach während des Spiels, gab es so ein paar Sachen, die ich nicht verstanden habe. Also die Fangesänge habe ich mir ja nun übersetzt und verstehe ich auch, was ich dort mitsinge. Aber es gibt dann immer so Zwischensachen. Also wenn eben einer bei der roten Karte wurde dann irgendwie gesungen, dass er nach Hause gehen soll. Die Mutter hat Eierkuchen gemacht. So. Und ich, also das ist so halt dieser Humor. So, ne? Also bei uns würdest du Hubschrauber-Einsatz oder so singen oder es liegen Leichen auf dem Feld. Und da finde ich es eben das Schöne, dass hier so humorvoll gesungen wird. Ich muss mir das dann immer von einem Nachbar übersetzen lassen. Aber ich verstehe schon, dass du das, dass dich das dann eben ärgert, dass man auch in so einer Situation kann man eben auch besser reagieren. Also es gab ja auch so Sprechchöre, irgendwie singt lieber oder so, ne? Also so wurde es mir übersetzt. Und das ist ja dann eben viel mehr Union, als eben dann mit unbedingt hinzugehen und dort mit zu pöbeln, ne?
Genau, genau. Oder halt auch nicht hinzugehen und aber zu sagen, dass irgendwie alle beliebiges Schimpfwort einsetzen sind. Ja, ich meine, dann ist halt der Unterschied, ist aber auch, dass halt, das stimmt halt auch, dass die Charleroi-Fans uns halt schon in einer Tour durchbeleidigen. Ne? Also so, wenn wir sagen, wir singen lieber, statt irgendwie den Gegner zu beleidigen, dann gibt es zwar ab und zu Beleidigungen, da haben wir jetzt drüber gesprochen, aber an sich machen wir das relativ wenig und Charleroi macht das schon ziemlich viel und singt dann im Vergleich gar nicht so oft. Wenn sie dann singen, war das aber auch beeindruckend. Ja, da muss ich die Fanszene sammeln und halt entweder es gibt dann einen Wandel, der halt irgendwie unkontrolliert abläuft, was schlecht wäre aus meiner Sicht, weil es halt einfach so die Einzigartigkeit und dann auch das Offene so ein bisschen kaputt macht und das Positive. Oder wir müssen da halt so ein bisschen zu uns kommen und ja, das irgendwie anders gestalten. Aber das muss halt die Fanszene halt large machen. Das werden wir hier in einem Podcast aus Unionsfansicht vielleicht eher nischigen Sprache sicher nur begleiten können. Also deswegen will ich da jetzt auch nicht nur noch drüber reden. Gibt noch andere Themen, ne?
Genau, du hast so ein Stimmungsbild, glaube ich, für die Hörer und Hörer. So ein bisschen, ob das Verstehen ist eine besondere Kurve mit anderen Werten auch so. Und da muss man, und das hat man immer ein bisschen die Angst. Wir haben ja auch einen anderen Fall diskutiert, dass das so ein bisschen kippt. Und die Sorge hast du jetzt aus nachvollziehbaren Gründen ja geäußert und da war eben gerade so eine Situation. Denn ich denke, dass das halt dann auch irgendwie, wenn sich das so entwickelt, dann würde ja der Verein auch diesen besonderen Reiz verlieren. Und deswegen ist es gut, dass du darauf nochmal hingewiesen hast.
Dann ich kann vielleicht noch einen Nachschub bringen zu der Aktion bei Cercle. Mein Nachbar Arif, mit dem ich den englischsprachigen Union Podcasts Forst Case Szenario mache, hat bei der letzten Aufnahme gesagt, dass er war dabei in Brügge und dass er das Gefühl hatte, auch im Nachhinein, dass das quasi ein Versuch war, halt zu mehr Stimmung zu kommen und zu mehr, so ein bisschen mehr Pep reinzubringen und ein bisschen mehr Pfeffer reinzubringen und dass auch dann da völlig klar war, dass es überhaupt nicht gelungen ist. So, also seine Sicht war so, das sollten wir nicht nochmal machen und okay, bis jetzt gab es keine weitere Niederlage, bis auf gegen Olympique Marseille, das fühlte sich nicht nach Niederlage an. Und Bayern auswärts, okay. So, also das könnte halt sein, dass diese Richtung das nicht weiter ist. Und ich glaube, dass dann diese Lesart, dass es halt eine Empfindungsphase ist, vielleicht auch die richtige ist, so an der Stelle.
Okay, wunderbar. Dann sind wir mit dem Pokal durch. Wir kommen darauf zurück, vor und nach dem 14. Mai 2026. Das
ich
wird
freue mich sehr.
Ich mich auch. Es wird im ehemaligen Heise-Stadion, jetzt heißt's
König Baudewein, ja, ich weiß nicht, ob der Deutsche, der Ex-König, wie der Deutsche ausgesprochen wird, Bauduin Baldewin, vielleicht Baldewin, König Baldewin.
Wer auch immer im ehemaligen Heise-Stadion stattfinden und da ist Platz genug für alle, das uns hören ja einige Grauntopperinnen und Grauntopper zu. Da wird viel Platz sein, nutzt das, das ist auf jeden Fall ein besonderes Ereignis, das Pokalspiel im belgischen Pokal. Egal welcher Gegner ist, wird da auf jeden Fall gute Stimmung sein.
Für Leute aus Deutschland, die Interesse haben, das dahin zu kommen und vielleicht anfangen zu planen, ist wichtig zu erwähnen, dass das Spiel schon Nachmittag stattfindet und nicht erst abends. Also wenn ihr hier kommt, am besten kommt ihr den Tag davor und bleibt zwei Nächte.
So ist es und da könnt ihr auch nochmal in das aktuelle Stadion gucken, könnt davor ein Bierchen trinken, lecker in der Unionstaverne essen. Und dann wird alles mit Transport und wo es losgeht, werden wir sicherlich auch im Podcast hier berichten. Lass uns Champions League. Letztes Spiel, Atalanta zu Hause empfangen. Es war klar, dass das im Prinzip mal keine Chance mehr hat, aber man hat trotzdem 1-0 gewonnen, stand defensiv sehr diszipliniert, hat die Chancen genutzt und hat eine tolle Champions League-Saison mit tollen Gegnern. Sportlich klar ist man jetzt nicht weiter, aber es waren eben auch dafür ein paar knackige Gegner. Was überwiegt, der Stolz oder der Ärger, dass der belgische Konkurrent noch eine Runde weiter ist?
Ich ärgere mich nicht darüber, dass Club Brügge weiter ist, auch wenn ich dem Verein nicht viel gönne, ehrlich gesagt. Und den Fans noch, also Teilen der Fans noch weniger. Aber das ist für den belgischen Fußball ja gut, dass es da weitergeht und dass der Club Brügge dann auch, die hatten ja auch sehr schwierige Gegner im Nachhinein, die noch schwieriger waren als unsere, glaube ich. Das ist schon gut für den belgischen Fußball, wenn man dann die Cover so ein bisschen aufnimmt, dass sie weitergekommen sind, da ärgere ich mich nicht drüber. Ich ärgere mich schon darüber, dass es so knapp war und wenn ein Spiel anders gelaufen wäre, mit einem Punkt mehr, hätte es irgendwie geklappt. Aber es gab jetzt nicht viele Spiele, wo ich sagen würde, da waren wir jetzt super nah dran. Also vielleicht am ehesten noch gegen Atletico. Na gut, doch schon gegen Olympique Marseille eigentlich auch. So, und ich meine, wenn wir gegen Bayern nochmal so eine Halbzeit gespielt hätten und so, das wäre, also da gab es schon drei Momente, die man sich da vielleicht noch angucken kann an der Stelle.
Je länger du redest, dann werden wir noch in den Top.
Das ist ärgerlicher im Kurz. Ne? Ja. Unser Präsident hat in dem Interview, das wir verlinken werden, das ich gerade auch geguckt habe, bevor wir jetzt hier angefangen haben, gesagt, dass es ihn wirklich ärgert und dass er davon enttäuscht sei. So, und er hat ja von Anfang an gesagt, dass er sich das ganz gut vorstellen könnte, dass wir weiter kämen mit 10 Punkten. Wo viele Kommentatoren am Anfang der Saison, die noch den belgischen Fußball kennen, gesagt haben, ja, Union kann froh sein, wenn es mehr als 3 Punkte kriegt. Und dann, also das, man kann, irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen, glaube ich. Es ist natürlich ärgerlich, dass es so knapp war für ein Team, das ja auch noch relativ klein ist und wo auch gar nicht mehr so viel Erfahrung da ist vom letzten Jahr in bestimmten Situationen, Schlüsselpositionen, wo ja viele Spieler auch einfach gegangen sind, ist es vielleicht auch okay, dass jetzt die Belastung an der Stelle wegfällt und wir uns halt auf Pokal und Liga ein bisschen mehr, also Playoffs vor allen Dingen auch konzentrieren können. So, und für den Debutanten sind 9 Punkte gegen richtig schwere Gegner, also Top 4 Newcastle, völlig gaga, auch völlig okay, so, also ärgerlich, dass es nicht zu mehr gereicht hat, weil es halt so knapp war, aber nicht ärgerlich, weil wir irgendwie mehr verdient haben von dem, wer wir sind und was unser Anspruch zu sein hat. Und so gesehen hoffe ich, dass für alle Stolz und tolle Erinnerungen überwiegen und man sich halt nicht so sehr grämt wie unser Präsident Alex Musio. Wobei der das auch relativiert hat, natürlich. Man kann dann natürlich das auch nochmal anders sehen, wenn wir das jetzt schaffen sollten, uns wieder für die Champions League zu qualifizieren, was ja ab diesem Jahr wieder auch einfacher ist. Das war nur ein Jahr, wo quasi der Meister auch sich qualifizieren musste. Aber also, wo wir Erster oder Zweiter sein müssten, um eine Chance zu haben für die Qualifikation. Wenn wir das schaffen würden, wäre es natürlich cool, wenn wir dann in der nächsten Champions League-Saison mehr Punkte haben und vielleicht noch ein, zwei Spiele nach der Gruppenphase mitnehmen könnten. So, aber das sind halt Lernkurven so und da müssen wir durch und das gehört dazu und bei mir überwiegt ganz klar das Positive und ja.
Ja, und das würde ich genauso auch nochmal festhalten wollen. Also das waren ja spannende Gegner, die man dort hatte, auch sportlich attraktiv, er hat sich dort gut präsentiert. Ich glaube, für den Verein in der Entwicklung war das alles wunderbar und Schritt für Schritt. Man sollte da nicht durchdrehen. Klar kann ein Präsident, ein Vertreter eines Investors, wie auch immer, das kann ich schon verstehen. Und grundsätzlich wäre das auch möglich gewesen, aber da ja, muss man halt schon sehen, dass mit dem Kader Dreifachbelastung, Trainerwechsel, das darf man alles mal nicht vergessen. Und ich finde, nach wie vor ist unser Kader ziemlich knapp gebaut, also gerade so in der Offensive. Also ja, also dafür finde ich die Leistung beeindruckend. Zwar die erste Champions League-Saison, sind viele Erinnerungen geblieben, die in vielen Chroniken sich widerspiegeln, in den Erinnerungen der Teilnehmenden. Ganz wunderbare Spiele. Ich finde ein würdiger Auftritt. Okay, das ist Champions League für diese Saison auf jeden Fall. Das wird in dieser Saison hier in dem Podcast keine Rolle mehr spielen, es sei denn, der FC Brügge macht irgendwas Ungewöhnliches.
Ich habe noch zwei Gedankengänge, oder einen zumindest. Also zum einen hat sich natürlich wieder gezeigt, dass es in Anderlecht spielen halt kein Heimvorteil ist für uns, finde ich. Und zum anderen hat man halt gesehen, dass wir jetzt auch so ein bisschen an einem Wachstumsplafond sind, was das Interesse in der Stadt angeht, weil halt bis auf das Spiel gegen Olympique Marseille war keins der Heimspiele ausverkauft. Also auch gegen Inter und Newcastle waren die knapp nicht ausverkauft. Jetzt das Pokalspiel gegen Charleroi, das Rückspiel war auch nicht ausverkauft. Also knapp nicht ausverkauft immer jeweils, bis auf die ziemlich teure Tribüne gegen Atalanta, die war ziemlich leer, also das, wo die teuersten Sitze waren. So, aber da zeigt sich dann vielleicht auch, dass jetzt die jetzige Situation mit dem Stadion, wo es halt so schwierig ist, Tickets zu kriegen, wenn man niemanden kennt, scheint es unattraktiv zu machen, den Club, für viele Leute den Club für sich zu entdecken. Und ich glaube, da, das zeigt dann nochmal, wie bei bleibendem sportlichen Erfolg, wie wichtig das wäre, eine Möglichkeit zu finden, dass halt, das halt einfacher wird.
Wunderbar, dann lass uns nochmal zur Meisterschaft kommen. Zwei Spiele sind seit der letzten Episode absolviert worden. Das eine war ein starkes 1-0 gegen den Club Brügge. Wir brauchen nicht zu diskutieren. Club Brügge ist ein Meisterschaftsfavorit und das wird vermutlich der Gegner sein, auch wenn er aktuell auf Platz 3 liegt, wird vermutlich der Gegner sein. Na gut, man weiß manchmal nicht. Aber die sind stark und wir hatten zu Hause in dieser Saison, wir hatten den Supercup verloren. War klar, es war ein knappes Spiel, aber das war schon ein sehr souveränes Auftreten und war eindrucksvoll, das 1-0, oder?
Super reifes Auftreten, Club Brügge kam überhaupt nicht ins Spiel. Wir haben halt das Tor durch eine Standardsituation auch gemacht, so, aber jetzt nichts für Menschen, die das Spektakel im Fußball, das Offensivspektakel suchen, sage ich mal, aber dafür, dass alle Expertinnen auch sagen, im belgischen Fußball, dass Club Brügge letztendlich die stärkere Mannschaft ist und was sie ja, wenn man vielleicht den Vergleich in der Champions League ziehen möchte, dann, dass es so nochmal unterstreicht, ist es eine gute Leistung, dass sie mehr Ausrutscher haben als wir in der Liga und dass wir dann aufbauend aus diesen Ausrutschern das auch schaffen, dass sie halt keinen Punkt mitnehmen können, wenn sie bei uns spielen. Wenn das so weitergeht, gewinnt man so Meisterschaften. Ist jetzt eine Floskel, aber ich glaube, da hat man das klar gesehen, aber da hat man dann auch ganz klar gesehen, dass halt die Leute, der belgische Fußball hat viele Fans, die halt auch lieber so ein Offensivspektakel sehen und die sich danach sehnen, dass der Meister und das Team, das den besten Fußball spielt, das vor allen Dingen auch offensiv tut, warum halt ein Teil der Sympathie für Union auch durch die Spielweise an der Stelle wegfällt. Ich finde das nicht so wild, habe ich auch schon mal gesagt, so, aber das hat das Spiel war schon auch so ein bisschen ein Paradebeispiel dafür. Defensiv unglaublich stark, offensiv jetzt solide, hat halt einmal mehr getroffen als Brügge, aber jetzt kein Feuerwerk abgebrannt an der Stelle, was okay ist, finde ich.
Starkes 1-0, dann, keine Ahnung, danach war, glaube ich, Champions League, Pokal, was weiß ich. Auf jeden Fall war das nächste Meisterschaftsspiel dann das am vergangenen Wochenende gegen La Louvière. Ah.
Die Wölfe.
Gegen die Wölfe.
Das eigentliche Wolfsburg.
Ah, okay, das ist es.
Wenn man so will.
Das soll mir merken, es sind ebenfalls grün und Tabellensituation. Ich glaube, sie waren vor dem Spiel Drittletzter, also das ist klar, sind Aufstiegsmannschaft, die um den Klassenerhalt spielen. Ein Traditionsverein, große ordentliche Fanszene, die den Verein unterstützt, das muss man sagen. Und natürlich hoffte man, dass man dort gewinnt, aber man hat ja auch schon gegen Denner und so weiter gesehen, so ganz einfach tut sich Union nicht mit solchen Gegnern. Das Hinspiel ging, glaube ich, 0-0 aus. Das haben wir auch schon besprochen und waren so ein bisschen irritiert, was dort passiert. Und auch das Rückspiel fing ganz wunderbar an. Da muss man ja sagen, mein letzter Besuch im Stadion war die letzte Heimpunktspielniederlage gegen KV Mechelen und ich dachte, gut, dass ich da bin, es geht schon wieder so los. 1-0 für den Gegner, war im Prinzip in der 5., keine Ahnung, aber relativ früh lagen wir zurück. Ja, es war die 5. Minute. Was hast denn du in dem Moment gedacht?
Ich habe gedacht, oh je, der Fluch von Danny scheint doch wahrer zu sein, als ich immer abgetan, als wir darüber gesprochen haben vorher. Das war ein Gedanke, den ich hatte, aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, das ist so früh im Spiel. Wir sind an die bessere Mannschaft. Das wäre abwarten, wie das jetzt weitergeht. Eigentlich vom Anspruch her müssten wir das noch drehen können. Und ich glaube, das Engelchen, das geflüstert hat in mein Ohr, hatte ja mehr Recht als der Teufel.
Zum Glück. Ja, und man muss sagen, bei dem Tor, dass Smith in Fehler gemacht hat, also Fehler, ne? Also dass er aber im Prinzip diese Torentstehung begünstigt hat mit seinem Abwehrversuch, das ist für die Geschichte des Spiels nicht ganz unwichtig.
Ja, willst du schon über das andere Tor reden? Das ist ja viel zu früh. Ja, also war unglücklich, kommt vor. Gut, dass es gegen La Louvière passiert ist und nicht gegen Brügge. Das wären so meine Gedanken dazu.
Wie hast du dann den weiteren Fortgang des Spiels erlebt?
Ich hatte das Gefühl, dass das Engelchen recht hatte. Wir kamen halt mehr ins Spiel und haben dann letztendlich die Tore gemacht, die wir brauchten.
Genau, wobei im Prinzip das 1:1 zu einem, wie heißt es, physiologisch, nee, psychologisch, genau, günstigen Zeitpunkt kam, unmittelbar vom Halbzeitpfiff, ein ordentlicher Schuss. Und dann hatten wir halt in der zweiten Halbzeit die Chancen. Und das Besondere wirklich an dem ganzen Spiel, und das hat Union auch in der Pressearbeit dann aufgemacht, und diese Verbindung ist einfach das Mist, das den 2:1 Treffer erzielt, und du siehst wirklich, was für Steine von ihm abfallen. Das sind dann auch schöne Momente, dass er dann offensichtlich in den Bereich der Haupttribüne geht, wo sein Vater ist oder so. Also da ist irgendwie, ja, das war halt eine starke Leistung im Spiel von ihm. Ich habe ihn noch nie so stark auf dem Flügel so wahrgenommen, aber das kann halt durch meinen Fernsehkonsum, dass man das da vielleicht nicht so stark sieht. Das war in dem Fall halt in dem Tag irgendwie besonders stark, und schießt dann das 2:1. War alles verdient, ist alles richtig und ist eine besondere Geschichte des Spiels. Trotzdem muss man schon sagen, es ist halt ein 2:1 gegen den Tabellenvorletzten. Das ist halt Union auch, und das macht es einen nicht so ganz einfach, weil man schon Angst hat in der Zeit, in den 90 Minuten. Das hätte auch anders ausgehen können.
Ja, das ist dann, also ohne da die Feuerwerke vorne abzuschießen, ergibt sich dann halt zwangsläufig so, dass man ein bisschen mehr bibbern muss, weil halt die Ergebnisse knapper sind. Alex Musse, ich gehe noch einmal, das ist vielleicht das letzte Mal, dass ich auf das Interview zurückkomme, hat die Zahlen gesagt, dass wir die letzte Saison im Schnitt irgendwie 2,5 Tore gemacht und irgendwie 1,5 Tore gefangen haben pro Spiel in der Liga. Und diese Saison machen wir halt 1,5 Tore und fangen uns 0,5 Tore im Schnitt. Und deswegen sind wir da, also offensiv schwächer, aber defensiv stärker und dann insgesamt eigentlich ähnlich gut. So, ja, es ist im Stadion das zu sehen, finde ich gut. Die Social Media Abteilung des Vereins macht das dann auch richtig, diese Story von Smith so zu erzählen, die ja auch einfach was hat und die man einfach erfassen kann und die auch richtig ist so an der Stelle. So, und es war auch wahrscheinlich auch die beste Story, die man einfach erzählen konnte zu dem Zeitpunkt oder kann. Und ja, finde ich jetzt schwierig zu sagen, das war alles scheiße und wir müssen unbedingt damit 3 oder 4 Toren zu irgendwie siegen. Ich kann damit leben, dass wir dann da auch mit Handbremse spielen oder uns so ein bisschen schwer tun, solange wir dann die Punkte machen.
Und die wichtigen Spiele, den Pokal dann eben auch, ne, mit dem Blick, es sind ja auch einige Personalwechsel offensichtlich erfolgt rund um das Spiel. War bei Charleroi ja auch so, da ging es eben tüchtig schief, ne, die ihr erstes Spiel seit langer Zeit verloren haben. Wir haben es gewonnen, so kann man halt auch argumentieren.
Und das Zweite, die haben ja Sonntag auch verloren.
Ja, das stimmt. Stimmt, ja. Das spricht halt eben auch für uns, dass das eben dann recht meisterhaft ist, ohne da zu weit zu greifen. Also, wir stehen an der Spitze. Wir stehen im Finale. Das heißt, wir haben 2 Wettbewerbe, in denen noch alles möglich ist. Klar würden sich viele über das Double freuen. Du hast ja auch angesprochen, letztendlich, glaube ich, wäre es halt einfach schön, wieder einen Titel zu feiern und damit im Prinzip die positive Entwicklung des Vereins auch zu untermauern mit so einem Titel. Aber grundsätzlich kann man als ÖSG-Fan aktuell grundsätzlich sehr zufrieden sein mit den sportlichen Ergebnissen, oder?
So, was mich noch zufriedener macht, ist noch ein Aspekt, den ich ansprechen wollte, aber gerade nicht dazu kam, dass Smith, dass du den nicht so wahrgenommen hast bis dahin. Habe ich auch nicht im Stadion. Ich gucke ja mehr Spiele im Stadion als auch im Fernsehen. Und ich glaube, dass das einfach eine Entwicklung ist, die bei ihm auch wieder zeigt, dass er besser wird. Und der ist ja Anfang dieses Jahres gekommen. Das ist so eine typische Union-Besser-Wert-Geschichte. Das haben wir seit dem Aufstieg oder seit der Übernahme von Musi und Blum immer wieder gehabt, dass Spieler eine Zeit lang brauchen, sich zu fangen bei uns. Und dann nicht alle schaffen diesen Durchbruch, aber dieser Durchbruch dann wirklich fast spektakulär ist. Oder spektakulär ist, also irgendwo zwischen fast und ganz. Und wenn er das jetzt für den Rest der Saison in die Playoffs halt bestätigen kann, dann wäre das halt, dann ist die Geschichte auch nochmal wirklich eine, über die man reden sollte an der Stelle. Zweiter Spieler, wo das ähnlich ist, ist Ross Sykes, der die ganze Zeit nur Ergänzungsspieler war, seit Jahren ist er schon bei Union und jetzt so ein bisschen auch im Kader dann wieder steht und wirklich unglaublich, also besser geworden ist in dem, was er tut. Obwohl er ja verteidigt und dann halt vorne Tore köpft, ab und zu. So, also eigentlich so relativ englisch spielt und eigentlich so gesehen auch irgendwo unspektakulär. Und aber er schafft es damit, dass jetzt Gerüchte da sind, dass im Sommer vielleicht nochmal einen Wechsel, ich weiß nicht genau, ob in irgendwelche ersten Mannschaften oder so, zu einem Premier League-Verein irgendwie anstehen könnte. Und das ist ja eine unglaubliche Erfolgsstory auch für ihn. So, und dann aber auch dann wieder nicht nur für unser Scouting, das auch, die Kaderplanung, aber einfach auch für die sportliche Abteilung, die mit den Spielern trainiert, die mit den Spielern Krafttraining macht, Psychologietraining macht und halt auch Spieltraining natürlich, logischerweise. So, da haben wir vielleicht noch gar nicht drüber, so richtig drüber gesprochen, dass das halt auch sich durchzieht wie so ein roter Faden, dass die Spieler bei uns nicht nur das rohe Diamanten bei uns landen, sondern dass diese, also jetzt um dieses, also ihr versteht den das Proverb, nicht nur, dass die bei uns landen, sondern dass sie bei uns halt auch geschliffen werden. So, und das finde ich ist da ein Beispiel für und da das ist vielleicht die nochmal spannendere Geschichte, auf die wir uns jetzt stürzen könnten, bevor es dann wirklich wieder um Titel geht. So, finde ich. Vielleicht sollte man da nächste Saison, nächste Folge auch nochmal ein bisschen systematischer überreden. Aber ja, das war nur so noch ein Gedanke.
Das werden wir auf jeden Fall machen. Jetzt ging es uns erstmal darum, diese Emotionen von diesem Pokalfinaleinzug auch mitzunehmen und euch als Hörerinnen und Hörer dann auch entsprechend ja zu übertragen. Ihr seid jetzt informiert über den aktuellen Stand der Entwicklung der sportlichen und fantechnischen Nummer 1 in Belgien. Und bei Fragen immer gern. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Und wir werden sicherlich, also stehen jetzt natürlich die Ligaspiele an. Man hat jetzt eben in der Regel einen Wochenrhythmus. Das, glaube ich, ist in Anbetracht der Situation, der verletzten Situation nicht ganz verkehrt. Und die nächsten Spiele sind gegen Standard Lüttich, gegen Antwerpen. Ja, und da hat man so, wird sich sehen, wie sich das entwickelt. Und am 14. Mai ist dann das Pokalfinale.
Ich wollte wir werden ja wieder in die Shownotes sicher Links packen können, neben dem Interview mit Musio, das auf Englisch geführt wird, von dem flämischsprachigen Podcast mit, noch darauf hinweisen, dass vor dem Champions-League-Spiel bei Bayern München ein guter Artikel über Promise David, bei Freunde erschienen ist auf Deutsch. Und ich habe ganz viele Bayern-Podcasts gehört und keinen gefunden, wo mir die Nachbesprechung irgendwie das wert war, wurde jetzt aber von einem Groundhopper darauf hingewiesen, dass es auf Spotify einen Podcast der Ultras, also der Schickeria aus München gibt, der nennt sich Gegen den Strom, werden wir auch verlinken, wo kurz auch über unser Spiel geredet wird und das ist jetzt ein kurzer Zeitpunkt, aber wo ein Lob stattfand für unsere Fans. Werden wir auch verlinken. Habe ich mich sehr gefreut. Schöne Grüße an der Stelle.
Schöne Grüße, das ist ja wunderbar. Das verlinken wir alles in die Sendungsnotizen und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach an. Justus, ganz herzlichen Dank. Ich weiß, du hast Termine. Trotzdem hast du für die Hörerinnen und Hörer gesagt, ich nehme mir jetzt nochmal Zeit. Wir reden über dieses wunderbare Pokalhalbfinale. Herzlichen Dank dafür und bis demnächst.
Vielen lieben Dank, lieber Danny, liebe Zuhörerinnen. Bis bald. Ja, lieber Danny, liebe Zuhörenden, während wir aufgenommen haben, hat sich etwas Neues ergeben in Brüssel, das ich euch noch gerne mitteilen wollte. Und zwar gibt es weißen Rauch bei der Bestimmung der Brüsseler Landesregierung. und es gibt eine 7-Parlamentskoalition. Das heißt, es könnte jetzt schnell gehen mit der mit dem Stadionneubau, dass da dann auch die letzten administrativen Hindernisse aus dem Weg geräumt werden und wir vielleicht dann im Sommer schon anfangen könnten, das zu bauen. Ja, das Letzte, was ich dazu gelesen hatte, war, dass alle Parteien da dem Neubau zustehen, also positiv gegenüberstehen würden und sich dafür auch einsetzen würden, was vielleicht reichen könnte, um halt die anderen Hindernisse, die da mit Bürgerbefragungen und so im Weg liegen, zumindest nicht so unüberwindbar zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass es dann jetzt vielleicht auch schnell geht. Es gab noch ein Gerücht, und zwar, dass es statt der Bandseite, wenn das nichts werden sollte, ist vielleicht die Audi, es gibt eine alte Audi-Fabrik, die letztes Jahr zugemacht werden könnte. Das ist aber so in der Nähe, dass es keinen Unterschied macht an der Stelle, aus meiner Sicht. Ja, mit dieser positiven Nachricht, mit der weiteren positiven Nachricht entlasse ich euch und wünsche euch einen schönen Tag weiter.